ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Für herausragende Verdienste für das Land und seine Bevölkerung, heißt es in der grundsätzlichen Erläuterung zu Baden-Württembergs Verdienstorden. Andreas Braun ist zu Gast in SWR 1 Leute. Du bist einer, der diese Auszeichnung im Mai bekommen hat. Hattest du vorher gedacht, ey, wo bleibt die Auszeichnung, wo bleibt die Ehrung? Ich habe doch herausragende Verdienste vorzuweisen. Oder hat dich das sozusagen komplett überrumpelt?
Komplett überrumpelt trifft's, glaub, ganz gut. Als ich das auch gelesen habe, habe ich gedacht, das ist fast ein bisschen arg für das, was ich jetzt gemacht habe. Aber man hat dann nach und nach rausgekriegt, dann hat der Bürgermeister gesagt, er hat eine Stellungnahme abgeben müssen bei mir im Verein. Und das war wohl schon anderthalb, zwei Jahre her. Das heißt, es wurde wohl sehr sorgfältig geprüft. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn sie es sorgfältig geprüft haben, dann wird es vielleicht schon so sein. Aber es stimmt doch, was du da sagst. Als der Brief dann kam und man das gelesen hat, habe ich auch gedacht, hossa.
Weil man war ja auch mit, also es war, das Ganze war unter der Leitung von Winfried Kretschmann, yeah, also der Ministerpräsident selber hatte den Orden überreicht. Mhm. Ich habe nochmal eben auf das Bild geschaut, was es dazu gab. So ganz viele Menschen waren es nicht. Irgendwie, ich glaube, 20, 24 so.
Kann das sein? Ja, genau, sind ausgezeichnet worden und jeder hat, glaube ich, so 4, 5 Personen mitbringen dürfen. Und dann waren wir da im Schloss in Mannheim. Das war natürlich schon wunderschön.
Unter anderem auch Frank Schmidt, Heidenheims Trainer, war dabei. Genau. Also es waren jetzt nicht nur Menschen wie du und ich. Und da unterscheiden wir beide uns, glaube ich, schon, was dein Engagement angeht, da gehen wir später drauf ein, sondern halt auch Menschen, die ein bisschen mehr noch im Rampenlicht stehen. Ich kann dich ja mal kurz beschreiben. Mit Andreas Braun sitzt mir ein Anfang 40-jähriger Mann aus Neustetten im Kreis Tübingen im Rollstuhl gegenüber. Und ich glaube, da kommen wir dann halt auch schon zu dem Punkt, in der Begründung für deine Auszeichnung steht, du bist ein herausragendes Beispiel für gelebten Gemeinsinn und Engagement trotz persönlicher Schicksalsschläge. Würdest du das selber auch so einschätzen oder würdest du sagen, ach, mein Einsatz ist eigentlich ziemlich normal?
Ja, so würde ich es eher einschätzen. Durch das, dass ich ja auch in vielen Vereinen bin, muss ich ehrlich sagen, kenne ich auch sehr viele engagierte Menschen, auch bei uns im Ort. Ob ich da jetzt herausragend bin, na, überlassen wir das dem Ministerpräsidenten zu entscheiden, aber es ist einfach so, auch im Bereich der Menschen mit Behinderung gibt es schon auch sehr, sehr viele engagierte Menschen, weil es einfach nötig ist. Das muss man einfach sagen, ja.
Hattest du das Gefühl, dass Winfried Kretschmann sozusagen mit deiner Geschichte vertraut ist? Also gab es noch die Möglichkeit für ein lockeres Gespräch?
Ja, das gab es, aber auch schon bei der Verleihung selber hat er mich tatsächlich beeindruckt. Also er war ein bisschen angeschlagen, das hat man gemerkt. Aber der Mann hat es durchgezogen, alles sauber runtergelesen, sympathisch. Und es war schon so, dass man das Gefühl hatte, er weiß jetzt, wer als Nächster kommt und hat sich damit schon beschäftigt. Also das war wirklich, die ganze Veranstaltung war für mich echt beeindruckend. Das muss ich schon sagen.
In deinem Umfeld gab es dann nachher ganz viele, die dir auf die Schulter geklopft haben und gesagt, ey Andreas, das wurde aber auch Zeit. Also das wundert mich nicht, dass du ausgezeichnet wurdest.
Ja, tatsächlich. Also und auch viel Zuspruch und auch, ich hätte es verdient und so, ja. Also ich glaube das jetzt den Leuten einfach mal, aber es hat mich wirklich sehr gefreut, auch wie viele Rückmeldungen dazu kamen. Das war echt schön.
Wie kannst du auf diesen 3. September 2005 mittlerweile zurückschauen?
Also wenn sich jetzt auch dieses Jahr zum 20. Mal, es macht mir da eigentlich gar nichts mehr aus, weil es war tatsächlich am Anfang so, dass man sich auch irgendwie eine eigene Geschichte zusammengesponnen hat, wie das passiert ist, weil tatsächlich ich hatte da eine Hirnblutung und bis mir dann mal meine Kameraden gesagt haben, also das war nicht so, ich dachte immer, ich bin auf der Rücke gefallen, aber ich bin quasi auf Hände und Kopf gefallen. Also das war irgendwie, weil da auch ein Stück wie gelöscht ist. Mhm. Und das habe ich dann erst später mitgekriegt. Von dem her, ja, es ist passiert und es ist gut, aber ich habe ja auch Glück gehabt. Also das war ja spitz auf Knopf, ob ich es überhaupt überlebe.
Und deshalb sagst du, es ist passiert und es ist gut. Weil also normalerweise würde man ja nach so einem Unfall nie sagen, es ist gut, sondern es hätte doch auch noch deutlich schlimmer ausgehen können.
Ja, eben. Im gleichen Jahr ist bei uns im Ort ein 18-Jähriger an einem Gehirnschlag gestorben. Also und da hat man einfach gesehen, naja, das ist 100-mal schlimmer.
Mhm. Also sollen wir einmal kurz zurückschauen? Du warst damals 23?
24, ja.
Entschuldige, 24. und ihr seid als Freiwillige Feuerwehr ausgerückt, um ein brennendes Bauernhaus zu löschen.
Genau, ja.
Und dann hattest du entschieden, ich steige da ein, weil man nicht wusste, ob noch Menschen drin sind oder nicht.
Genau, bin dann leider hoch und da oben dann wohl abgerutscht beim Übersteiger und dann eben runtergefallen.
Und 7,5 Meter.
Genau, 7,5 Meter, ja. Und dann ist es aber eben so, dass beim Feuerwehreinsatz ist das Rote Kreuz auch gleich da und die konnten mich dann gleich versorgen. Und dann bin ich wohl nach Tübingen gekommen. Aber wie gesagt, das ist alles so, also man hat da jetzt schon Vorstellungen und Bilder dazu, aber ich kann gar nicht sagen, ist es tatsächlich jetzt so gewesen oder habe ich mir das danach zurechtgespinnt. Weil wie gesagt, ich dachte zuerst, ich wäre auf den Rücken gefallen, aber es war Kopf und Hände sind schwer, da hätte beide Handgelenke gebrochen gewesen, logischerweise. Und am Halm war eine ganz schöne Delle vorne. Also da hat man es dann gesehen.
Okay, aber du blendest es nicht bewusst aus.
Nein, aber es ist jetzt auch so, dass ich mir da jetzt übermäßig noch groß Gedanken mache. Da war niemand schuld außer mir. Da habe ich mich einfach blöd angestellt wahrscheinlich. Ironie war, wir hatten, glaube zwei, drei Wochen vorher noch eine Übung, wo wir das Einsteigen geübt haben. Da hat der Kommandant noch gesagt, also sauber wie du eingestiegen bist, ist keiner eingestiegen. Gut, drei Wochen später habe ich es halt dann nicht mehr so sauber gemacht. Ja, also ich weiß auch gar nicht, wird glaube ich auch heute jetzt so gar nicht mehr praktiziert bei der Feuerwehr, dass man dann auch eher Drehleiter schneller holt und so weiter.
Dein Rückenmark wurde bei dem Sturz zerstört. Du warst 10 Stunden im Operationssaal. Ja. Hat man versucht, dich dann halt wirklich zu retten. Mhm. Wann war dir klar, dein Leben wird ab sofort ein anderes sein?
Tatsächlich auf der Intensivstation noch gar nicht so arg irgendwie. Wahrscheinlich hat man da gute Mittel bekommen. Aber als man dann im Fahrstuhl war und die Krankenschwester auf Station Q gedrückt hat, Querschnittgelähmte. Und da ist mir es dann irgendwie komisch geworden.
Weil du gesagt hast, okay, das kann nicht für mich sein.
Ja, das kann doch, ja, ich glaube, das ist falsch. Also, okay. Naja, tatsächlich, also das war dann auch. Und dieser erste Tag auf der Station, das war, glaube ich, auch so das Schlimmste von allem. Für mich, klar, für meine Verwandten, Freunde und so weiter war es dann schon nicht mehr so wild, weil ja klar war, dass ich dann überlebt habe. Aber das war so für mich, da ist mir so bewusst worden, naja, jetzt stimmt irgendwas Größeres nicht mehr.
Weil dein Leben einmal auf den Kopf gestellt wurde.
Ja, genau. Ja.
Hattest du zu dem Zeitpunkt mit deinem bisherigen Leben dann sozusagen abgeschlossen oder was?
Nein, also kann man jetzt so jetzt sagen, nein. Es war ja dann auch ein Prozess, also es ging ja dann auch Schlag auf Schlag. War dann auch vom Doktor quasi, naja, also bei der Lähmungshöhe ist das kein Problem, da kommt man dann alleine klar, das kriegen wir hin. Mhm. Und dann denkst du, was schwätze dir eigentlich da? Also das kann natürlich überhaupt gar nicht sein. Und so mit Woche für Woche wird es dann immer besser tatsächlich. Dann wird man dann in den Rollstuhl gesetzt und hat dann immer mehr machen können. Und irgendwann ist einem auch klar geworden, ja, also das geht tatsächlich. Dann war auch klar, also Lehramt, das kann er weiter studieren. Lehrer, das kann man weiter im Rollstuhl. Und so kam dann eins zum anderen. Und
hast du die Situation direkt angenommen oder hast du auch so ein bisschen nach dem Sinn des Ganzen gefragt und vielleicht auch gut, andere Gedanken gehabt, also, ob es überhaupt noch Sinn macht?
Es ist ja so, dass auf der Station Q auch einige wieder sind, die dann wieder laufen können. Das hat verschiedene Gründe. So genau weiß man das auch nicht immer, weiß man auch vorne draußen. Und ich habe immer gedacht, ja gut, das kriegst du auch wieder hin, dass du wieder laufen kannst. Habe aber gleichzeitig mich auch so weit mit der Situation angefreundet, dass ich gesagt habe, naja, und bis dahin kommst du eigentlich ganz gut klar. Und jetzt ist halt noch bis heute, bis dahin.
Hat der 3. September in deinem Jahr eine besondere Bedeutung?
Nein, tatsächlich nicht.
Das Ganze ist, hast du auch gesagt, in diesem Jahr 20 Jahre her. Was führst du seitdem? Ein neues oder ein anderes Leben? Machst du da eine Unterscheidung?
Nein, es ging ja weiter, das Leben. Von dem her eigentlich.
Die Formulierung gibt es ja immer so ganz. Und dann begann sein neues Leben. Das ist aber bei dir nicht so. Und das begann dein anderes Leben ja schon im Krankenhaus. Du hattest einen Rollstuhllehrer. Was hat der dir mit an die Hand gegeben?
Na gut, der hat erst mal erklärt, wie man mit dem Ding richtig umgeht, wie man auch kleinere Absätze hochkommt. Und ich sag mal, der Höhepunkt war dann immer, wenn wir Training durch die Altstadt in Tübingen gemacht haben, übers Pflaster hoch und runter und über auch große Bordsteine. Das hat man alles gleich vor Ort gelernt. Man ist dann tatsächlich auch mal in ein Gasthaus und hat geguckt, wie kommt man da klar. Das nannte sich dann Rollstuhltraining.
Barrierefreiheit machen wir gleich auch noch als separaten Punkt in der Sendung. Da sind wir ja schon bei dem Thema eigentlich. Aber der Rollstuhllehrer, der hatte dich schon ganz gut beeindruckt?
Ja, also das als Rollstuhllehrer würde ich ihn jetzt vielleicht auch wieder bezeichnen. Es war einfach, der hat mit uns das Rollstuhltraining gemacht aus Tübingen. Und der war einfach, wie soll ich sagen, der hat es selber so gemacht, nicht so, also schon wie mit Drill ein bisschen, also ja. Angetrieben und los, das packst du jetzt schon. Und also das war schon so, dass es auch wirklich was gebracht hat. Man hat auch wirklich Fortschritte gemacht von Mal zu Mal.
Und das ist das Leben sozusagen im Krankenhausbereich dann gewesen, aber dann irgendwann ging es ja dann sozusagen auch wieder nach Hause und für ein etwas leichteres Leben außerhalb des Krankenhauses wurde parallel auch einiges gemacht. Deine Kolleginnen und Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr haben mit deinem Bruder einfach mal so nebenbei das Haus umgebaut.
Genau.
Nämlich wie?
Also es ist ein altes Bauernhaus und da musste man eben bestimmte Höhen überwinden. Man musste einen Hublift einbauen. Also es war schon eine größere Aktion und dann eben, damit es dann auch rechtzeitig fertig wird, bis ich dann heimkomme vom Krankenhaus, hat einem die Feuerwehr geholfen und auch aus dem Ort viele und Kumpels. Also das war schon auch beeindruckend für mich. Gibt es jetzt auch noch schöne Bilder, wie sie da bei mir sitzen. Und so konnte ich dann eben auch, als ich dann entlassen wurde, nach der Anschlussreha quasi in ein fertig umgebautes Haus und war alles barrierefrei. Das war natürlich schon super. Also das muss man schon sagen. Und wie gesagt, mein Bruder hat das alles koordiniert neben dem Job her. Das war schon Wahnsinn.
Da kann man den Hut ziehen. Wusstest du davon? Haben die dich sozusagen mit eingebunden und dir gesagt, so, wir bauen mal dein Haus um?
Ja, ja. Also und dann war es auch so, dass sie ja gesagt haben, was kann ich machen? Dann hat er mir manchmal angerufen und gesagt, du, da kannst du mal Beton bestellen. Wir brauchen so und so viel Beton oder da bestellst du ein paar Blättle. Und das habe ich dann soweit vom Krankenhaus gemacht, was ich halt konnte. Aber das war ein sehr, sehr bescheidener Beitrag.
Okay. In deinem Leben, wenn du nicht im SWR1-Leute-Studio sitzt, bist du Lehrer für Mathe und Geschichte am Rottenburger Eugen-Bolz-Gymnasium.
Genau.
Wie wichtig ist der Job für dich?
Sehr wichtig. Also ich mache ihn sehr gern. Wir haben ein gutes Kollegium. Der Chef hat da gesagt, ich muss mindestens einmal das EBG erwähnen, was hier mit auch gemacht ist.
Ja, sehr gut.
Also sehr wichtig für mich, weil ich tatsächlich gern an die Schule gehe. Und klar, was soll er jetzt sagen im Radio, aber wir sind wirklich ein super Kollegium. Also wenn man auch mal was vergisst oder vielleicht auch mal mit Kollegen was aufhalst, dann ist man da gleich sauer miteinander, sondern dann läuft es. Und also ich mache den Job echt gern.
Kollegium zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass wenn du dann heute hier bist, fällt der Unterricht mit dir aus, aber andere springen ein.
Ja, ich glaube, da müssen heute 2-3 Kollegen leider, aber das kriegen wir dann wieder hin.
Andersrum wird es ja wahrscheinlich auch mal laufen. Von deinen Schülerinnen und Schülern gibt es so Kommentare zu dir, wie du bist ein Vorbild für andere. Das mit dem Rollstuhl, das vergisst man relativ schnell. Und Herr Braun denkt an jeden Einzelnen, nicht an die Masse, habe ich mir mal so rausgepickt.
Echt? Okay.
Das ist schon ganz schön, oder?
Ja, freut mich natürlich. Klar, das sind natürlich Rückmeldungen, die wünscht man sich als Lehrer. Ich hoffe, dass es so bleibt.
Wie gehst du den Lehrerjob an? Was ist dir wichtig?
Also, erstmal ist es natürlich wichtig, dass ich meinen Job mache, dass die tatsächlich dann auch gut vorbereitet sind aufs Abitur. Und es fängt natürlich schon in der 5. Klasse an. Aber mir ist es tatsächlich auch wichtig, dass wir uns alle zusammen in der Gemeinschaft Schule wohlfühlen. Das heißt auch mit dem Umgang, man muss auch gucken, wann bin ich jetzt etwas strenger zu einem Schüler und wann muss ich vielleicht auch mal ein Auge zudrücken. Also mit Augenmaß das Ganze anzugehen. Wie gesagt, es ist eine wichtige Lebenswelt auch für die Schüler und die sollen, wenn es geht, auch gerne zu uns kommen.
Scheinen sie zu tun. Hast du dich seitdem schon mal gefragt, was wäre, wenn gewesen?
Also,
wenn jemand anders statt deiner Person ins brennende Haus gegangen wäre?
Nein, vielleicht hätte es derjenige besser gemacht. Also, nein, es ist jetzt, wie es ist. Und sind wir froh, dass da irgendwie noch andere drin verwickelt waren. Das reicht, wenn einer verletzt ist.
Ja, und du sagst auch, dass es im Nachhinein gut ist, dass es deine Entscheidung war, reinzugehen.
Und dass sonst niemand schuld war, ja. Also, dass man da einfach sich ständig Gedanken machen muss, hätte man was anders gemacht oder so. Es ist jetzt, wie es ist und so leben wir jetzt weiter.
Okay, also ich merke eher abgehakt, auch nicht irgendwie, dass du, weiß ich nicht, wie Hat man Albträume von diesem September?
Ja, tatsächlich.
Oder Septembernacht?
Also von der Nacht hätte, aber das hat jetzt auch schwer nachgelassen in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, dass ich immer mal wieder gefallen bin, einfach. Aber ja, weiß ich jetzt auch, vielleicht war es davor auch schon so. Wird aber wohl schon näher liegen, dass es da drin lag. Aber das war jetzt auch nichts so Wildes. Also, ja.
Was hat der Unfall mit deiner Familie gemacht? Wie ist die damit umgegangen?
Na gut, ich glaube, für die war es tatsächlich am Anfang schon schwieriger. Weil man wusste ja dann auch wieder, was kann man jetzt mit einem Sprecher und so weiter. Ich glaube auch, dass meine Eltern ziemlich mitgenommen hat. Aber auch da ist mir dann auch mal ein Arzt gesagt, da müssen die durch und du musst jetzt hier durch. Das war vielleicht auch nicht ganz falsch und ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht in den Jahren jetzt.
Haben Familie und Freunde, du hast ja eben schon diese Gemeinschaft, Freiwillige Feuerwehr, dein Bruder, das Kollegium in der im Eugen-Bolz-Gymnasium, ich habe es nochmal genannt, ja. Hast du schon angesprochen. Diese Freunde und Familie, haben die für dich noch eine größere Bedeutung oder war das vorher genauso?
Also wir waren schon immer auch im Dorf eigentlich eine gute Gemeinschaft und auch sonst habe ich, ja, ich kann mich nicht beschweren, ich habe einen guten Freundeskreis. Aber in dem Fall war es natürlich schon hilfreich, weil hat sich dann schon intensiviert, das ist ganz klar. Also ich glaube, dass ein stabiles soziales Umfeld und Freunde und auch Vereine, die können einem in so einer Situation schon gewaltig helfen. Also bin ich fest davon überzeugt. Und die haben auch mir geholfen. Das ist ja was, das merkt man so gar nicht. Sondern das merkt man jetzt erst, wenn man zum Beispiel hier beim Interview sitzt und sich darüber Gedanken macht. Sondern das läuft dann halt und dann merkt man, ja gut, so schlecht ist das ja gar nicht gelaufen.
Weil es normal ist sonst. Ja, ne? Und wenn ich dich darauf anspreche, realisierst du erst, dass es anscheinend nicht normal ist. Ja. Oder was Besonderes ist. Du bist der Freiwilligen Feuerwehr auch weiterhin verbunden.
Ja, auf jeden Fall, das ist klar. Also wenn ich meinen Unfall gekriegt hätte, wäre auf jeden Fall von mir das Ziel gewesen, Feuerwehrkommandant zu werden. Wahrscheinlich lieber wie jetzt Gemeinderat. Aber ich bin gern bei der Feuerwehr und ich helfe denen auch, wenn es geht, bei irgendwelchen schriftlichen Sachen. Ich habe zum Beispiel mal bei meinem Kreisfeuerwehrtag so einen Abriss über Geschichte gemacht. Das macht mir dann schon Spaß und dann auch bei denen zu sein. Manchmal auch im Sommer fahre ich nach der Übung runter, sitze ein bisschen mit an die Grillstelle. Also ich bin eigentlich gern bei der Feuerwehr, ja.
Du kannst mir ja auch mal oder uns so einen Eindruck geben, richtiger Umgang mit Menschen mit Behinderung. Also was man ja immer hört, Mitleid ist das Letzte, was ich eigentlich haben möchte.
Es hilft halt irgendwie keinem, oder? Also es ist ja, man muss vielleicht auch unterscheiden zwischen Mitleid und ich erkenne die Schwierigkeit deiner Situation. Ist bei mir auch etwas einfach. Ich bin im Rollstuhl, das sieht jeder. Okay, Mensch mit Behinderung, ja, helfen wir. Habe ja wirklich top Erfahrungen gemacht in ganz Baden-Württemberg. Aber das höre ich auch in meinem Verband immer mal wieder Menschen, denen man es halt nicht so ansieht. Und sie parken dann zum Beispiel auf dem Behindertenparkplatz, weil sie es müssen. Da ist dann, die haben es da tatsächlich schwieriger. Also manchmal ist es einfacher mit einer Behinderung, die jeder sieht, als man hat eine Behinderung, die nicht jeder sieht. Und da, glaube ich, habe ich so ein bisschen einfacher mit einem Rollstuhl. Das ist offensichtlich.
Jetzt wäre uns Leute-Gast Andreas Braun, der hätte sich auch seinem Schicksal ergeben können, schauen, wie er sein Leben im Rollstuhl meistert. Aber das hast du eben nicht. Und dann kommen wir, glaube ich, zu dem Punkt, warum du den Verdienstorden des Landes erhalten hast. Du leitest seit 2017, korrigiere mich, wenn es falsch ist, den Landesverband Selbsthilfe körperbehinderter Menschen in Baden-Württemberg. Was macht ihr da?
Ja, genau. Wir sind erstmal spezialisiert auf Barrierefreiheit. Da sind wir ziemlich gut, haben ein Netzwerk von Botschaftern Barrierefreiheit über ganz Baden-Württemberg, beraten Kommunen, öffentliche Träger, aber auch private Firmen, wenn es einen Beratungsbedarf gibt zur Barrierefreiheit, versuchen dann praktikable, bezahlbare Lösungen zu finden. Und was uns vor allem jetzt auch wichtig ist, dass wir es langsam hinbekommen, dass, sagen wir mal, am Bodensee dann die gleichen Vorgaben sind wie jetzt zum Beispiel in Mannheim, sodass wir einfach ein Netz hinbekommen, dass man verlässlich sagen können, haltet euch da und daran, dann ist es auch wirklich barrierefrei. Klar gibt es die Normen, die man einhalten sollte, aber da haben wir oft das Problem, dass dann das ganze Projekt manchmal in Gefahr ist. Deshalb müssen wir manchmal praktikable Lösungen suchen. Ich glaube, da sind wir nicht schlecht.
Lass uns einen Tick konkreter werden. Ja. Wer nimmt euer Angebot an? Wann komme ich zu euch? Bin ich ein Unternehmen, eine Einrichtung?
Genau, also zum Beispiel Kirche, möchte die Kirche umbauen, dann kommen die auf uns zu, kann da mal jemand vorbeikommen, ja, mach mal, oder Kommune zum Beispiel in Oberschwaben, dann sagt man, ja, okay, rufen wir unseren Botschafter Barrierefreiheit in Oberschwaben an, dann guckt man, wie groß ist das Projekt, geht es um eine Kreuzung oder geht es um eine Halle oder so, braucht er noch mal jemand, haben auch ein gutes Projekt mit virtuellen Brillen, wo die sich dann treffen können in einem virtuellen Raum, da schaut man sich den Plan dann an, dann kann ein anderer dazukommen, da sind wir gerade aufbauen und es funktioniert eigentlich recht gut, also das, wie gesagt, also ich glaube, das ist immer nicht schlecht.
Dazu bist du auch noch auf kommunalpolitischer Ebene tätig. Ja. Gibt es dann da sozusagen Überschneidungen? Du bist stellvertretender Bürgermeister und Mitglied des Gemeinderates Neustetten. Geht das Hand in Hand?
Also klar, das sind natürlich andere Themen, aber ich war ja eine Zeit lang im Kreistag und der große Vorteil ist, wenn du als Mensch mit Behinderung im Kreistag oder im Gemeinderat bist, dann ist man ja schon präsent. Das heißt, unser Bürgermeister oder unser Landrat hätte nie irgendeinen Vorschlag gebracht, der nicht barrierefreier. Im Kreistag hat man ja schon, der Willi Rudolf kennt vielleicht manche Hörer, der war ja auch bei uns sehr aktiv. Also was ich damit sagen will, ist, als Mensch mit Behinderung sich ruhig trauen, auf die Kommunallisten zu gehen, ruhig sich aufstellen lassen bei der Kommunalwahl, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann vielleicht beim zweiten oder dritten Mal. Denn alleine die Präsenz in so einem Gremium hilft den Verantwortlichen, den Verwaltungen schon dran zu denken an die Barrierefreiheit.
Das heißt, du gibst Menschen mit Behinderungen durch deinen Einsatz mehr Sichtbarkeit, mehr Gehör?
Das hoffe ich doch, ja. Es gelingt auch nicht immer so, wie man es will, aber das hoffe ich schon, dass dieser Effekt auch mit dabei ist.
Und es gibt, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch die Andreas-Braun-Stiftung.
Ja, genau. Das haben wir uns auch überlegt, weil wir auch individuell Hilfe leisten wollen. Mit dem Verband kümmern wir uns eben um das große Ganze, wenn man so möchte, kriegen ja Zuschüsse vom Land und das können wir natürlich nicht an Einzelpersonen oder so weitergeben und deshalb haben wir uns überlegt, was wir machen, weil bei uns, wir beraten auch und da schlagen natürlich viele Fälle auf und ich selber kannte das auch vom Krankenhaus, dass ich natürlich als BG-Patient besser versorgt bin mit Hilfsmitteln, nicht vom medizinischen her, das sind alle gleich gut versorgt, aber von den Hilfsmitteln, Rollstuhl, Treppenlift, Autoumbau, wie jetzt zum Beispiel ein Kassenpatient. Und ich bin dann auch in die BG, habe dort auch den Chefarzt gefragt, den Dr. Badke, ob es immer noch da Bedarf gibt. Und er hat gesagt, auf jeden Fall. Und dann haben wir uns entschieden, dass man dann eine Stiftung gründet, wo man dann auch wirklich individuell Hilfe leisten können, wenn es eben an solchen Dingen nicht genug Geld da ist einfach.
Weil du sagst, du bist selber privilegiert genug, dass du das sozusagen auf die Reihe gekriegt hast, aber halt auch auf eine unfassbar gute Gemeinschaft, Freundes-, Bekannten-, Kollegenkreis zurückgreifen kannst. Und das kann eben nicht jeder.
Das zum einen. Und man muss natürlich schon sagen, also wenn man bei den Hilfsmitteln gut versorgt ist, da ist natürlich schon eine große Sorge weg. Und deshalb ist es schon auch wichtig. Klar, wir bezahlen erst, wenn wirklich alles staatliche und pflichtgemäße ausgeschöpft ist. Aber dann ist es trotzdem noch so, dass oft große Summen übrig bleiben. Allein im Badumbau, wenn man jetzt in den Rollstuhl kommt oder so, da ist natürlich mit 5.000 oder 10.000 Euro fast nichts zu machen. Und so viel ich weiß, kriegt man da auch nicht viel mehr, wenn man jetzt Kassenpatient ist. Und da wollen wir eben an diesen Stellen wollen wir eben helfen. Assistenzhund haben wir jetzt schon mitbezahlt. Krankenbett haben wir schon mitbezahlt. Es muss halt immer auch, und das ist wichtig, auch tatsächlich medizinisch sinnvoll sein. Deshalb haben wir ja auch den Dr. Badke im Kuratorium und der macht das echt top und überschaut es auch.
Wie würdest du dich beschreiben? Bist du ein Aktivist für Menschen mit Behinderung? Aktivist
also,
klingt...
Ja, ich weiß auch nicht, Aktivist. Also, mir arbeite gut zusammen. Menschen mit Behinderung bei mir im Verein und auch in Baden-Württemberg. Und wir sind eine starke Gemeinschaft, würde ich mal sagen, so.
Die wir nicht im Rollstuhl unterwegs sein müssen, uns fällt im Alltag wahrscheinlich nur selten auf, wo eine Rampe fehlt, ein Einstieg zu hoch oder zu tief ist. Deshalb kann jetzt SWR1-Leute-Gast Andreas Braun seine Erfahrungen schildern. Wie barrierefrei sind wir denn? Wir können ja sogar heute anfangen. Wie barrierefrei war der Weg hier ins SWR1-Studio?
War tatsächlich nicht schlecht. Sind hier viele Teppichböden, die sind ein bisschen schwierig für Rollstuhlfahrer, aber das
so
geht.
Rollt, ne?
Ja, es rollt nicht so, aber müssen wir halt ein bisschen stärker antreiben. Nein, es war alles soweit in Ordnung, genau. Also das seid ihr schon ganz gut. Es hat sich auch viel getan, auch in Baden-Württemberg, muss man wirklich sagen. Da werden sich wahrscheinlich jetzt auch dann Hörer melden, die sagen, naja, also, aber so gut ist es nicht. Im Vergleich mit anderen Bundesländern, auch mit Bayern, finde ich, sind wir echt gut. Also wenn ich in Bayern jetzt schon auch bei Ausflügen war oder im Urlaub, sind es wesentlich weniger Hotels, die darauf eingerichtet sind. Und auch selbst in München war es für mich deutlich schwieriger, Behindertentoiletten zu finden, wie jetzt zum Beispiel in Stuttgart. Stuttgart hat da wirklich auch mit diesen Häuschen, die da mittendrin stehen, die man mit einem Euroschlüssel aufmachen kann, haben die wirklich in den letzten Jahren auch was gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn jetzt wir auch als Verband mal auf was hinweisen, stoßen wir sehr oft auf offene Ohren. Also die Reaktion ist dann, okay, haben wir nicht gewusst, wir versuchen uns darum zu kümmern. Es klappt mal mehr und mal weniger, aber ich würde schon sagen, auch wenn jetzt vielleicht ein paar widersprechen würden, in Baden-Württemberg sind wir schon mal auf einem guten Weg.
Jetzt sitzt du seit 20 Jahren im Rollstuhl. Also du weißt tatsächlich, wovon du sprichst. An was für Zustände erinnerst du dich denn noch vor zwei Jahrzehnten, was sich gebessert hat, wo man es daran festmachen kann?
Abgesenkte Bordsteine. Mhm. Und dann nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Freiburg mit dem Pflaster. Die haben zum Beispiel jetzt Wege abgeschliffen, wo man quasi mit dem Rollstuhl sauber fahren kann. Und das finde ich jetzt in Städten immer mehr, dass es solche Bereiche gibt, wo jetzt auch ein historisches Pflaster so gerichtet ist, dass man mit dem Rollstuhl sauber fahren kann. Auch mit den Rollatoren sind ja nicht nur Rollstühle, sind auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht so gut zu Fuß sind. Mhm. Das fällt deutlich auf. Was auch auffällt, ist, es gibt mehr Gaststätten mit, also auch im privaten Bereich hat sich was getan, mit Behindertentoiletten, das ist einfach wichtig, das ist klar. Und bei den öffentlichen Gebäuden, je nach Sanierungsstand, muss ich auch sagen, kommt da eigentlich fast nichts mehr. Also ich habe ja in Tübingen studiert, Beispiel Hegelbau oder so, das war natürlich schon schwierig damals für mich. Heute ist das alles umgebaut, ist besser, bessere Aufzüge, breitere Aufzüge. Im Hörsaalzentrum oben zum Beispiel gab es nur eine Behindertentoilette, da haben wir jetzt in allen Gebäuden. Also das muss man schon sagen, da hat sich schon einiges getan. Und da, wo sie noch nicht so viel getan haben, dafür haben wir ja solche Verbände wie meiner.
Jetzt ist dann auch immer die Diskussion im öffentlichen Raum, gerade vor allen Dingen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Städten und kleineren Ortschaften. Jetzt lebst du im ländlichen Raum. Ja. Ist es da für dich schwieriger, sich im Rollstuhl zu bewegen, als, du hattest angesprochen, Stuttgart, Freiburg, Tübingen?
Ja, also es ist halt von daher schwieriger, weil wir eben immer zum Einkaufen, auch zur Arbeit müssen wir im Prinzip fahren. Was jetzt immer mehr kommt, sind die Kasseler Borde. Auch wir bei uns im Landkreis sind da nicht schlecht unterwegs. Jetzt müssen eben noch mehr Niederflurbusse eingesetzt werden. Ich glaube, üblich ist es so, dass man sagt, okay, wenn du ein Linienbündel bekommst und musterst einen Bus aus, dann nimmst du beim nächsten Mal einer, der das erfüllt. Mhm. Also von daher, da ist schon Bewegung drin. Aber ob wir tatsächlich ganz auf das Auto verzichten können als Menschen mit Behinderung, die im ländlichen Raum leben, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist für uns dann auch mit dem Einkaufen, mit der ganzen Sache trage. Also ich glaube, dass wir da schon, also für mich ist das Auto sehr wichtig. Das ist für mich tatsächlich Tor zur Arbeit und auch viel zum gesellschaftlichen Leben. Ich bin jetzt auch hierher gefahren mit dem Auto, weil man sich dann halt immer anmelden muss bei der Bahn, dann fällt wieder was aus. Also da dürfen wir schon auch noch ein bisschen dran arbeiten.
Die ist auf die Bahn nicht Verlass? Kleiner Scherz. Es gibt Ideen und Produkte für Menschen mit Behinderungen, einige. Mhm. Jetzt weiß ich, bei dir zu Hause, weil eine Kollegin dich mal besucht hat, du hast, wenn ich es richtig hinkriege, elektrisch höhenverstellbare Küchenschränke.
Ja, genau. Ja.
Das läuft natürlich dann auch immer, du hattest es eben auch angesprochen, auch schnell auf eine Kostenfrage, auf eine Geldfrage hinaus.
Ne? Genau. Das ist eben genau der Unterschied zwischen begehlicher Versicherung und jetzt, ich nenne es einfach mal Kassenpatient. Bei mir wurden jetzt bei meinem neuen Haus die behindertenbedingten Mehrkosten wurden von der Unfallkasse Baden-Württemberg übernommen. Und das ist natürlich, klar, bei einer gesetzlichen Krankenversicherung nicht so. Und das genau das ist dieses Delta, das wir auch versuchen auszugleichen mit der Stiftung. Wir sind jetzt natürlich noch sehr jung und da geht es immer um sehr viel Geld. Aber dennoch, wir bleiben dran und versuchen eben auch viele Spenden zu generieren. Weil das ist klar, also können wir ja hier nennen, also so, meine Küche ist ja mit diesen Schränken gerade 10.000 Euro teurer, wie sie normal kosten würde. Das ist eben eine teure Technik.
Und damit man so viel wie möglich jedem, der es braucht, ermöglichen kann, gibt es Vereine wie euren.
Ja, hoffentlich. Ja.
Ein Unfall hat dein Leben total verändert. Hast du dich vor fast 20 Jahren dann auch grundlegend als Typ verändert?
Gut, ja, also das müsste wahrscheinlich auch jetzt wieder eher mein Umfeld entscheiden.
Ist dir da was zu Ohren gekommen? Hat man dir was gesagt?
Also erstmal hoffe ich ja schon, dass man sich verändert hat von 24 auf über 40.
Ja.
So direkt jetzt natürlich nicht, aber mit Sicherheit gibt es da Veränderungen, aber die kann ich dir jetzt wahrscheinlich so gerade vom Stand weg sagen. Also klar, man wird auch durch den Beruf und man wird wahrscheinlich auch sensibler im Umgang mit Menschen. Man achtet auch mehr auf sein Umfeld. Aber das ist ja eine Frage, bringt es nicht auch das Alter mit?
Dass man so ein bisschen weise wird.
Ja, weise ist jetzt vielleicht übertrieben, aber vielleicht ein bisschen heller, oder? Wenn man so möchte.
Ja gut, weise klingt immer nach weißem grauen Bart und mindestens 80 oder 85, das stimmt. Ja. Aber so deine Einstellung zum Leben generell, war die vor dem Unfall die gleiche, jetzt kenne ich dich seit fast 2 Stunden, durchweg positive, wie es auch jetzt der Fall ist?
Also ja, gehe jetzt schon davon aus, dass man ja, also so ein... Ich glaube schon eher, dass ich so eher ein Kind der Freude bin. Also das schon, ich kann dir das jetzt heute so genau sagen, aber ja, also ich lebe gern.
Ja, aber du hättest ja genügend Punkte in deinem Leben gehabt, um zu sagen, das ist alles ein Scheiß, ich schmeiß hin.
Gut, aber das ist wie bei allen. Vielleicht gerade am Lumen auf den Willi Rudolf zurückzukommen, er hat immer gesagt, naja, wir Menschen mit Behinderung haben die gleichen Probleme wie die anderen auch und halt ein paar mehr. Und dass dann vielleicht auch mal eine Zeit ist, wo man sagt, ja gut, jetzt ist es auch mal wieder gut, jetzt wäre es noch schön, wenn es auch wieder in die andere Richtung laufen würde. Aber das hat doch auch jeder, oder?
Wahrscheinlich schon. Ja. Was mit Risikoabwägung? Also Risiko bei einem Feuerwehreinsatz, dass du dann ein Risiko eingehst, hast du bitter zu spüren bekommen. War dir das vorher in dem Maße so klar?
Nein, das war mir nicht klar. Und tatsächlich ist es auch so, also beim Auto und so weiter, also ich pflege jetzt mein Auto nicht so sehr. Unser Hausmeister sagt da manchmal, also es ist so, sollte man das eigentlich nicht vor der Schule hinstellen, wie das aussieht. Aber bei den sicherheitsrelevanten Dingen, da bin ich tatsächlich streng. Also da habe ich alles genommen, was es gibt. Und da achte ich auch in der Werkstatt drauf, dass ich das... Das kann schon sein, dass es noch von daher kommt.
Okay. Du sagst auch, besser mal nicht so viel planen, weil man eh nicht weiß, was kommt.
Ja, also das ist schon so, genau. Also
das war auch vorher so schon?
Das weiß ich, da hat man schon so arg Pläne, wenn man so im Grundstudium ist.
Ja, du warst Mitte 20, du wolltest Lehrer werden. Ja. Also zumindest mal irgendwie planen, wo geht der nächste Urlaub hin? Was macht man sonst noch so mit den Freunden?
Ja, das ist genau. Die denkt so in dem Bereich. Man sagt ja, die Kleinigkeit im Leben macht es aus. Und von dem her, also so längerfristig planen, wie geht es jetzt weiter, das kann man schon mal. Aber dann ist ja auch schön, dass man weiß, kommt auf jeden Fall anders, oder?
Das stimmt, in den allermeisten Fällen, das stimmt. Welche Rolle spielt der Glaube bei dir?
Ach, der spielt bei mir schon eine gewichtige Rolle, weil also gerade am Unfall oder so habe ich, glaube ich, schon gemerkt, dass ich da einen guten Schutzengel gehabt habe. Und den brauche ich heutzutage auch noch hin und wieder. Also einmal wieder nach oben zu schauen und hoffe, oder wie es da ist jemand, ich glaube, das wird uns allen helfen.
Aber du sitzt mir jetzt im Rollstuhl gegenüber, sprichst davon, dass du einen Schutzengel gehabt hast, weil du zu Recht sagst, ja, es hätte auch sein können, dass dein Leben gleich zu Ende gewesen wäre. Ja. Nur du könntest ja auch genauso ist ins Negative setzen und sagen, naja, also wenn es da einen Gott gibt, warum hat er dann den Unfall nicht verhindert?
Ja, also wir gehen ja von einem liebenden Gott aus und also dann glaube ich schon auch, dass er Schlimmeres verhindert hat. Also andersrum, das wäre ja dann, also das, ich bin jetzt kein Theologe, aber wenn ich jetzt an Gott glaube, dann glaube ich eigentlich auch, dass ein gütiger Gott ist und dann hat er mir eher geholfen, als dass er mir geschadet hat.
Machst du als Lehrer in Gesprächen mit deinen Schülern deine Geschichte zum Thema?
Wenn sie fragen, oft zum Beispiel wollen sie sehen, wie ich den Rollstuhl einlade oder wie ich dann fahre, wie funktioniert das. Und wenn es dann hinpasst, dann machen wir mal 5 Minuten früher Schluss und dann gehen wir runter und dann zeige ich denen das schön am Auto. Und auch mit dem Unfall, viele wissen schon, weil sich dann auch dann rum, du bist jetzt auch der im Rollstuhl und dann spricht sich das, glaube ich, rum, wie es passiert ist.
Du bist nur der im Rollstuhl, okay.
Weiß ich jetzt nicht, aber was sage ich? Ich will denen jetzt keine Worte in den Mund legen, aber Ja, ist ja nicht schlimm. Das ist, das, ja.
Es ist offensichtlich.
Ja, es ist.
Genau. Ja. Ich habe mir sagen lassen, du bist in deinem privaten Leben, in deiner Freizeit auch leidenschaftlicher Sternengucker.
Ja, tatsächlich, ja. Also das, ich komme zu wenig dazu, aber ich habe mir ein Teleskop gekauft. Ein Kollege von mir, Physiker, hat mal gesagt, das hat einen Wert. Und das hat ja auch was. Also da sieht man dann auch mal wieder, wie klein wir sind.
Das wollte ich nämlich gerade, darauf wollte ich abziehen, ja. dass das auch nochmal wichtig ist für eine Einsortierung im ganz, ganz großen Ganzen.
Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, das tut uns alle gut, wenn man hin und wieder an den Himmel schaut und sieht, dass unsere Erde im Prinzip weniger wie ein Staubkorn am Stand ist. Klar, wir leben hier im Hier und Jetzt, das ist keine Frage, aber einmal wieder tut es einem, glaube ich, gut, wenn man sich wieder ordnet und sagt, ja, so wichtig bist du dann vielleicht doch nicht.
Und dann gucken wir doch mal auf die Reaktionen der SWR1-Hörerschaft, die Andreas Braun ausgelöst hat. Also sehr viel Lob, kann ich dir jetzt schon mal sagen.
Dankeschön.
Ich sortiere mich gerade nochmal. Du kriegst das auch im Einzelnen. Erstmal kriege ich hier mein Fett weg. Da schreibt Pascal, guten Morgen Andreas Braun und Hochdeutsch passt nicht. Bitte Schwäbisch schwätzen. Das geht an mich. Aber ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, Schwäbisch zu schwätzen, dann gäbe es noch mehr Beschwerdemails. Also deshalb lasse ich das auf alle Fälle. Tommy hat geschrieben, ich hatte 1997 auch einen schweren Unfall, aber nach 18 Monaten Krankenhaus und 2 weiteren Jahren Physiotherapie geht es wieder so lala. Mitleid ist scheiße, mit Leiden aber okay, schreibt er. Und das ist auch, glaube ich, das, wo wir unterscheiden müssen, Mitleid und auch Respekt, nicht nur dir gegenüber, sondern wahrscheinlich, das fängt ja bei jedem Miteinander an, oder?
Definitiv. Und wenn er das mitgemacht hat, was er hier schreibt, dann weiß er, von was er redet.
Das ist wohl wahr. Was für ein beeindruckender Leutegast, schreibt Moni Schneider. Wie viel Mut und Vertrauen in sich und in das Leben und wer weiß, vielleicht auch in Gott. Das haben wir gerade geklärt. Mhm. Diese Einstellung ist bewundernswert. Ich wünschte, meine Tochter hätte einen solchen Lehrer. So nämlich. Das können aber nur die Schüler in Rottenburg so sagen. Dirk Amon hat sich gemeldet
aus mein Kollege.
Tübingen. Ah, du weißt gleich Bescheid. Wir können ja leider nicht wirklich zuhören. Die Pausen sind zu kurz. Da konnten wir heute nichts dran ändern. Herzliche Grüße vom Kollegium. Wir fühlen uns bestens durch dich vertreten und vertreten dich ebenfalls bestens. Also da zeigt sich wieder, dass das Kollegium funktioniert. Ja. So, Marion hat eine Frage, weil ich es, glaube ich, vielleicht habe ich es falsch angesprochen, das darfst du gerne korrigieren. Rollstuhltraining, Fragezeichen, ist mir leider bisher noch nie begegnet. Wer war denn da der Anbieter? Einmal hatte ich Glück mit einem Zivi, der mir ein paar Tricks gezeigt hat. Aber gibt es, ich habe den Rollstuhllehrer genannt, so war es nicht, sondern das war im Krankenhaus noch.
Genau, es war im Krankenhaus und im Prinzip, ja, es war dann jemand, der Rollstuhl, Alexander Breitung war das damals, er ist jetzt auch in Rente, aber das war an der BG schon, wo man dann auch das Einladen ins Auto gelernt hat, dass es extra angeboten wird, da gibt es bestimmt auch Kurse, haben wir, glaube ich, auch schon mal was gemacht. Also können Sie sich ruhig auch mal an mein Büro wenden. Da haben wir bestimmt Ansprechpartner. Ja.
Wie finde ich dein Büro im Netz?
Das ist Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter Baden-Württemberg e.V. Und da haben wir unser Projektleiter David, ich glaube, die Woche noch da, ja.
Stefanie Gasser aus Emmendingen hat geschrieben, ich finde es einerseits beeindruckend, wie der Mann im Rollstuhl so positiv sein kann, was ich ja echt toll finde. Das heißt wahrscheinlich, er hat seine Krankheit akzeptiert, seine Behinderung in dem Fall. Und ich glaube, damit geht's ja los wahrscheinlich, ne? Also wenn du die nicht akzeptiert hättest, wenn du dich hättest hängen lassen, haben wir ja besprochen, wenn du keinen Sinn mehr in deinem Leben gesehen hättest, dann wäre es wahrscheinlich anders verlaufen oder nur sehr kurz weitergelaufen.
Wahrscheinlich, ja. Ja.
Damit steht und fällt wahrscheinlich, dir blieb ja auch gar nichts anderes übrig. Du hast ja gesagt, du hast genug Spaß am Leben und dann ist die Situation halt jetzt die sie ist.
Und natürlich aber auch schon im Krankenhaus sehr viele kennengelernt, die eben genau diese Einstellung hatte. Dann hat man gesehen, ja, also so kann es weitergehen.
Es gibt noch eine Frage und zwar, jetzt muss ich mal gerade schauen, da ging es nämlich darum, um das Stichwort Barrierefreiheit. Mhm. Tina Betz aus Göppingen hat geschrieben. Mhm. Guten Tag ihr beiden, danke für die interessante Sendung mit einem sehr mutigen und sympathischen Gast. Siehst du dich als mutig?
Auch in mehr wie andere, oder?
Ja, sind wir vielleicht gleichmutig. Ja. An wen kann man sich denn wenden, wenn wir vom Stadtmarketing Tipps brauchen, um unsere Stadt barrierefreier, um unsere Stadt barrierefreier zu machen? Hast du da einen Tipp? Das ist ja auch von Gemeinde zu Gemeinde wahrscheinlich ein Tick unterschiedlich.
Genau, also klar gibt es solche Verbände wie uns, da kann man sich jederzeit dran wenden, aber dann müsste es ja ein kommunaler Behindertenbeauftragter geben und dann auch einen Kreisbehindertenbeauftragter oder Beauftragten. Und an die kann man sich auf jeden Fall immer wenden.
Okay, und du sagst, da tut sich was. Du hast aber wahrscheinlich auch eine Vorstellung, wie sich das Thema Barrierefreiheit in den nächsten Jahren gerne entwickeln dürfte. Was würdest du gerne sehen, ohne jetzt ganz abgedreht zu spinnen, sondern immer noch im realistischen Rahmen?
Genau, im realistischen Rahmen, dass Menschen mit Behinderung mehr Spontanität haben. Das heißt, dass ich nicht lange anmelden muss, wenn ich mit einem Zug fahren will, dass ich mir nicht zuerst mal die Strecke anschauen muss, dass ich nicht zuerst mal schauen muss, naja, gibt es da überhaupt eine Gaststätte oder komme ich, wo, von welcher Seite komme ich in die Halle rein oder wer ist der Ansprechpartner, damit ich den Schlüssel für die Türe bekomme am Gebäude, dass ich dann reinkomme. Also dass einfach mehr Automatismen eintreten bei der Barrierefreiheit, dass es auch nicht immer so eine große Planung ist, bis man irgendwo hingeht.
Okay, du hattest eben schon angesprochen, hier bei uns im Haus lief es ganz gut. Ich glaube, irgendwo fehlt ein Schlüssel zu einer Halbetage
aber
auch.
Aber das war noch okay.
Sind zu viel Teppichboden, worauf die Frage aufkam, wie muffig ist das denn bei euch? So ganz so muffig ist es nicht. Andreas Braun in S-Ferns. Leute, danke für dein Kommen und vielen Dank für deinen Einsatz.
Ich bedanke mich. Vielen Dank für die Einladung. War wirklich schön. Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.